Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf herzlich willkommen. Peter Wawerzinek hatten wir Ihnen hier schon einmal vorgestellt.
Ich bin das ewige Winterkind unter Winterkindern beim täglichen Schneemannbauen.
Mit einem Auszug aus seinem unveröffentlichten Roman Rabenliebe hat er den diesjährigen Bachmann-Preis gewonnen. Jetzt ist das Buch erschienen, darüber sprechen wir gleich. Außerdem gibt es eine neue Folge unserer Serie Exportschlager Kinderbuch heute.
Herr der Diebe von Cornelia Funke.
Und wir stellen Ihnen eine vielversprechende junge Autorin vor. Judith Zander heißt sie und Dinge, die wir heute sagten, heißt ihr erster Roman. Zuerst zu unserer Serie. Kinderbücher aus Deutschland sind beliebt in aller Welt. Ein Viertel aller Buchrechte, die ins Ausland verkauft werden, sind Rechte für Kinderbücher. Eine der weltweit erfolgreichsten deutschen Autorinnen ist dabei Cornelia Funke. Über 50 Bücher hat sie bisher geschrieben, etliche wurden in den USA verfilmt, zuletzt die Tintenherz-Trilogie. Funke lebt mittlerweile selbst in den Staaten und ihre Erfolgsgeschichte dort begann mit dem Roman Herr der Diebe. Petra Lambeck stellt ihn vor.
Die Geschichte beginnt im Büro des Detektivs Viktor Getz in Venedig. Er bekommt den Auftrag, zwei Kinder zu suchen, den 12-jährigen Prosper und seinen 5 Jahre alten Bruder Bo. Die beiden sind abgehauen, denn sie wollten ihrer schrecklichen Tante entkommen. Ihre Flucht führt sie nach Venedig, eine Stadt, von der ihnen ihre Mutter, die gestorben ist, oft erzählt hat. Ein magischer Ort, voller Wunder. Doch als sie ankommen, zeigt sich Venedig von einer ganz anderen Seite.
Ein feuchter Wind strich ihnen entgegen, als sie die Stufen am Bahnhof hinabstiegen, Seite an Seite, in viel zu dünnen Sachen mit nichts als einem Rucksack und einer kleinen Tasche. Prospers Taschengeld war schnell aufgebraucht und schon nach der zweiten Nacht auf den feuchten Gassen begann Bo zu husten. So furchtbar, dass Prosper ihn bei der Hand nahm und sich auf die Suche nach dem nächsten Polizisten machte. »Scusi«, wollte er sagen, mit den paar Brocken Italienisch, die er damals konnte. »Wir sind weggelaufen, aber mein Bruder ist krank. Würden Sie meine Tante anrufen, damit sie ihn abholt?«
Dann aber treffen sie auf eine Kinderbande, der sie sich anschließen. Sie kommen unter in einem verlassenen Kino, wo sie Geborgenheit und Freundschaft finden. Mit Herr der Diebe gelang Cornelia Funke 2002 der internationale Durchbruch. In dem Jahr erschien das Buch zum ersten Mal auf Englisch. Die Probeübersetzung hatte die Autorin selbst bei ihrem Cousin in Auftrag gegeben. Und das nicht nur mit Hinblick auf den Buchmarkt, wie sie damals in einem Interview sagte.
Mein ursprünglicher und wirklich sehr sentimentaler Grund, diese Übersetzung in Auftrag zu geben, war der, dass ich es einmal in Englisch lesen wollte. Denn ich bin ein vollkommener... Ja, wie soll man das auf Deutsch sagen? Ich bin ein Junkie des englischen Wortes. Das heißt, ich liebe es, auf Englisch auch laut zu lesen. Und meine eigene Geschichte mal einmal auf Englisch zu hören, das wollte ich schon immer. Also habe ich es übersetzen lassen.
Inzwischen schreibt sie manchmal sogar auf Englisch. Vor einigen Jahren zog Cornelia Funke mit ihrer Familie nach Los Angeles in die USA. Unter anderem, um bei der Verfilmung ihrer Bücher mitzuwirken. Hollywood. Viele Autoren können davon nur träumen.
Man würde ja lügen, wenn man erzählen würde, das würde einem nicht gefallen. Weil was wünscht man sich mehr als Geschichtenerzähler, als dass man Geschichten erzählt, die in verschiedensten Kulturkreisen funktionieren? Der Enthusiasmus, den ich in England und in Amerika, dem ich da begegnet bin, der ist so unglaublich, dass es mich schon fast ein bisschen beschämt. Also, dass einen mit ungläubigem Staunen erfüllt, ist vielleicht etwas genauer gesagt.
Doch nicht nur in England und Amerika, auch in Japan, Brasilien oder Russland sind ihre Bücher beliebt. Herr der Diebe wurde in 41 Sprachen übersetzt. Weltweit verkaufte sich die Geschichte, die zum Ende hin immer fantastischer wird, mehr als 3 Millionen Mal. Und das nicht nur an Kinder, sehr zur Freude der Autorin, die gern betont, dass sie für alle erzählt und den Anspruch hat, dass ihre Geschichten zeitlos sind.
Dadurch funktionieren sie vielleicht auch international, dass es Dinge gibt, die alle Menschen schon immer bedrückt haben. Natürlich in jetzt ganz bestimmter Gestalt, aber das Problem dahinter ist genau dasselbe.
In Herr der Diebe ist dieses Problem das Erwachsenwerden. Während die Großen davon träumen, wieder Kind zu sein, stellt der 12-jährige Prosper sich vor, wie es wäre, endlich erwachsen zu sein. Seine Tante könnte ihm dann nichts mehr anhaben. Trotzdem steigt er nicht auf das magische Karussell, um das sich die ganze Geschichte dreht. Ein Ritt auf dem geflügelten Löwen hätte gereicht und aus dem Kind wäre ein Erwachsener geworden. Und dann? Dann hätte er vielleicht irgendwann davon geträumt, wie es wäre, wieder ein Kind zu sein.
Herr der Diebe, ein Kinderbuchklassiker von Cornelia Funke. Und schon in wenigen Tagen erscheint ein neues Buch von ihr, zeitgleich in mehreren Ländern Europas und in den USA. Es heißt Reckless, steinernes Fleisch, und führt in die Märchenwelt der Brüder Grimm, die gleichzeitig die Helden sind. Bald wissen wir mehr und wir teilen dieses Wissen natürlich auch in dieser Sendung mit am 19. September. Mit einer Passage aus seinem damals noch unveröffentlichten Roman Rabenliebe hat der 1954 in Rostock geborene Peter Wawerzinek im Juni den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Jetzt ist das Buch erschienen. Es ist die Erinnerung an eine tragische Kindheit im geteilten Deutschland. Es ist die Geschichte eines Kindes, das von seiner Mutter in einem Heim in der DDR zurückgelassen wurde, als sie selbst in den Westen floh. Es ist Peter Wawerzineks eigene Geschichte. Die Kritikerin Frauke Meyer-Gosau hat das Buch für uns gelesen. Sie habe ich gefragt, wie müssen wir uns diese Kindheit, dieses Kind vorstellen, an das sich Wawerzinek erinnert?
Die Vorstellung beginnt damit, dass dieses Kind mit seiner kleinen Schwester zusammen in der Wohnung zurückgelassen wurde. Also wären nicht Nachbarn gekommen, um die beiden Kinder zu befreien, die unterernährt waren, mit denen offensichtlich bis dahin nicht oder kaum geredet worden war, wären diese Nachbarn nicht gekommen, hätten diese Kinder nicht mal das Heim erreicht. So geht die ganze Geschichte los. Und diese Kindheit ist, wie man sich leicht vorstellen kann, wir kennen das ja aus vielen Berichten, eigentlich die typische eines Heimkindes. Auf der einen Seite ein Kind, das eben auch innerlich vollständig verlassen ist, das überhaupt erstmal eine Sprache finden muss und das irgendwelche Wege sich in sein Leben hineinbahnen muss. Das ist eine innerlich wie äußerlich, muss man sagen, schwierige, sehr belastete und natürlich auch, wenn man das liest, für den Leser etwas belastende Angelegenheit.
Die Tragik ergibt sich aus der damaligen Realität, aber wie schafft es Wawerzinek, das jetzt darzustellen, ohne in die totale Identifikation zu fallen?
Was er macht, ist auf den Seiten, die seine frühe Kindheit betreffen, etwas ganz Einzigartiges. Also er schafft es, dieses Kind von innen sichtbar zu machen. Also was empfindet ein Wesen, das überhaupt keinen Kontakt mit seiner Umwelt hat lernen können? Was empfindet das, wenn es in seinem Heim am Fenster steht und den Vögeln zusieht? Hier erfahren wir, dieses Kind spricht auch weiter, sehr lange nicht, jahrelang nicht, aber es unterhält sich mit den Vögeln. Es empfindet sich als einen kleinen gefiederten Genossen, könnte man fast sagen. Und sein Kontakt zur Welt ist eigenartig und die große Leistung des Autors besteht darin, dass er eine einzigartige, sehr lyrische, könnte man fast sagen, Sprache findet, ohne dass es je gefühlig, schmalzig, sonst irgend so etwas würde. Und was er dazu noch tut, ist, er hat natürlich von seiner Heimkindheit her nicht zuletzt viele Lieder im Kopf und ist offensichtlich auch ein Liedermensch geblieben und spickt diesen ganzen Text mit verschiedenen Liedern, die in unterschiedlichen Zeiten anfliegen. Und als drittes kommt noch hinzu Meldungen, die wir praktisch jede Woche in der Presse lesen, darüber, wo Kinder verlassen worden sind, wo sie verhungert sind, von ihren Eltern malträtiert wurden. Diese kurzen Pressemeldungen stehen auch in dem Text.
Ein Buch wie ein Erdbeben oder wie ein Buch wie ein Sprengsatz. Die Juroren von Klagenfurt waren auch beeindruckt und da ging es genau um diese Passagen der frühen Kindheit. Sie haben jetzt das ganze Buch gelesen. Hält das Buch, was es da versprochen hat?
Leider nicht so richtig. Ich bedauere das wirklich sehr, dass Wawerzinek dann doch nicht geglückt ist, eine Sprache auch für den jungen Erwachsenen zu finden, dessen Weltwahrnehmung so differenziert zu beschreiben, wie das die frühe Kindheit und auch die frühe Jugend noch betrifft. Und wenn der junge Mann dann erwachsen geworden und kein junger Mann mehr ist, dann wird es leider sehr quälend, weil dieser Mann, was man gut versteht, zögert, seine Mutter zu treffen, aber er will sie auch treffen. Und dieses Hin und Her erstreckt sich über unendlich viele Seiten, bis er endlich die neue Familie seiner Mutter erreicht. Und das hätte man, wenn er literarisch den Abstand dazu gefunden hätte, sicherlich noch mit derselben Intensität erzählen können, wie das in den frühen Passagen der Fall ist.
Noch ein Wort zum Autor. Peter Wawerzynek war ja schon kein Unbekannter mehr, als er den Bachmann-Preis bekam. Immerhin auch in einem relativ hohen Alter, muss man sagen, 1954 geboren. Er hatte auch schon einige Bücher geschrieben. Dann gab es eine jahrelange Pause. Was weiß man noch über ihn? Warum diese Pause?
Die Pause hat, glaube ich, mit der Krise zu tun, in die jemand stürzt, der, wie Wawerzynek das ja früher schon gemacht hat, sich mit diesem Lebensstoff wirklich auch existenziell herumschlagen muss. Also ich glaube, man kann dieses Buch auch als einen Wendepunkt in seinem eigenen Leben lesen. Und so etwas schreibt sich wirklich nicht einfach so hin. Und ich denke, dass es damit zu tun hat.
Die Kritikerin Frauke Meyer-Gosau zu Peter Wawerzyneks autobiografischer Geschichte Rabenliebe. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Text, aufgenommen von der Lesung des Autors im Juni in Klagenfurt. Das Kind Peter wird ins Heim gebracht.
Ich sehe mich eingemummelt. Frost und Rotz klebt an der Nase. Ich bin das ewige Winterkind unter Winterkindern beim täglichen Schneemannbauen. Es ist November. Ich sitze in einem großräumigen Automobil einer schwarzen Limousine. Ich bin 4 Jahre jung und in diesem riesigen Automobil. Schneeweiß ist die Landschaft, die ich in Erinnerung habe. Der Fahrer ist ein dunkler Schattenriss. Ein mit Schneefall versehener Tag ist der Tag, den ich als ersten Tag meines Lebens erinnere. Ein tiefgrauer Tag, der morgens rötlich aufzieht und schön zu werden scheint. Ein verdunkelter, mit Wolken bedeckter Tag, der sich hinter einer Wolkendecke verkriecht, sich den Tag über als Tag nicht sehen lassen mag, dem Schnee das Terrain überlässt, der aus diesem grauen Himmel wie aus einer alten Pferdedecke geklopfter Staub umherwirbelt. Wie der Hase bei seinem Lauf über den Acker, den Igel, nicht davonlaufen kann, ruft der Schnee mir zu: Ich bin schon da. Ach, bitterer Winter, wie bist du kalt. Hast entlaubet den grünen Wald, hast verblüht. Die Blümlein, die bunten Blümlein sind worden fahl. Entflogen ist uns die Nachtigall, entflogen. Wird sie je wieder singen? In der vergangenen Woche starb in Schwerin die 5 Jahre alte Lea Sophie. Ihre Eltern hatten sie verhungern lassen. Eine Woche vor ihrem Tod hatte der zuständige Sozialarbeiter nicht darauf bestanden, das Kind zu sehen. Gegen das Jugendamt laufen Anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung. Ich befinde mich auf dem Weg zu einem Kinderheim. Ich habe keine Ahnung, wo es mit mir hingeht, weiß nicht, was mich am Ende der Fahrt erwartet. Ich sitze in einer Limousine. Früher herrscht, Nebel steht in der Landschaft.
Peter Wawerzynek las aus seinem autobiografischen Roman Rabenliebe, ausgezeichnet im Juni mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und jetzt auch Kandidat auf der sogenannten Longlist, der ersten Auswahlliste für den Deutschen Buchpreis, der im Oktober vergeben wird. Das Buch ist im Berliner Galliani Verlag erschienen. Sie hören die Deutsche Welle, Bücherwelt.
Zeitfenster unterbrechen. Zielführer angedacht. Schnäppchen. Finanzprodukt. Rettungsschirm. Auf jeden Fall. Einfliegen.
Okay.
Wortschau. Mit Burkhard Spinnen.
Der sich heute mit diversen Steigerungsstufen beschäftigt.
Vielleicht sind Sie überrascht, wenn ich heute einmal nicht ein Wort oder eine feststehende Redewendung genauer betrachte, sondern, was eigentlich? Vielleicht erläutere ich den Umstand besser nicht abstrakt und eher im Kontext. Denn eigentlich geht es mir auch um Kontexte. Stellen Sie sich also bitte vor, irgendwo auf der Welt hat sich ein Unfall ereignet. Eine Naturkatastrophe oder irgendetwas Schreckliches von so bedeutender Art, dass es als Nachricht rund um die Welt transportiert wird. Wir sehen Bilder, hören Berichte und alle diese Berichte münden in den Satz, dass man das ganze Ausmaß der Katastrophe noch nicht ermessen könne, weil die Zufahrtswege verschüttet sind, weil Nacht und Sturm die Rettungsmannschaften behindern und so weiter und so weiter. Und jetzt denken Sie bitte an die Meldungen über besagte Katastrophe, wie sie in den folgenden Tagen erscheinen werden. Mit großer Sicherheit wird es dort an prominenter Stelle heißen, die Zahl der Opfer ist höher als erwartet. Oder die Höhe der Schäden ist größer als angenommen. Oder das Ausmaß der Katastrophe ist schlimmer als befürchtet. Bitte achten Sie ab jetzt einmal darauf. Sätze wie diese sind tatsächlich Standard. Und nun frage ich mich und Sie und natürlich die Autoren solcher Sätze, wer? Wer hat hier erwartet, angenommen oder befürchtet? Und ist dann in seinen Erwartungen, Annahmen und Befürchtungen von der Realität übertroffen worden? Wer? Ich war es jedenfalls nicht. Wenn sich irgendwo auf der Welt eine Katastrophe ereignet, dann hoffe ich, wie wahrscheinlich die allermeisten anderen Menschen auch, dass der Schaden sich in Grenzen halten möge. Aber ich fasse meine Erwartungen, Annahmen und Befürchtungen doch nicht in Zahlen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass selbst die zuständigen Fachleute bei Eintreten einer Katastrophe nicht umgehend ihre Erwartungen exakt quantifizieren. Nein, ich fürchte, der habituelle Komparativ des höher, größer, schlimmer ist einer, der sich gewissermaßen auf eigene Faust in das Standardlexikon der Berichterstattung geschmuggelt hat, vermutlich ohne, dass die Berichterstatter es so richtig bemerkt haben. Doch ein ungern gesehener Gast ist er nicht. Denn er dient dazu, die Folgemeldungen über Katastrophen, wie soll ich sagen, attraktiver zu machen. Er sorgt dafür, dass die siebte Meldung über ein Erdbeben nicht bloß die siebte Meldung über ein Schrecknis, sondern die erste Meldung über die sechste Steigerung des Schreckens ist. Und daher misstraue ich dem höher, größer, schlimmer als erwartet zutiefst. Nicht nur in Sachen Wahrheitsgehalt, sondern in Sachen Moral. Ich weiß, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind, weil sie sich besser verkaufen. Aber Respekt gegenüber den Opfern und ein wenig Demut gegenüber dem Schicksal sollten es eigentlich verhindern, dass Katastrophenmeldungen beständig ihre Steigerung und Selbstüberbietung inszenieren.
Meint Burkhard Spinnen in seiner Sprachglosse. Hoffentlich finden Sie diese Sendung nicht schlimmer als erwartet, denn sie geht auf jeden Fall noch länger. Ein Wellensittich war der Held ihrer ersten Geschichte. Da war sie noch ein Kind. Später schrieb Judith Zander fast ausschließlich Gedichte, wurde dafür mehrfach ausgezeichnet und jetzt ist ihr erster Roman erschienen. Für einen Auszug daraus hat sie auch schon einen Preis bekommen, einen der Nebenpreise beim schon erwähnten Bachmann-Wettbewerb im Juni in Klagenfurt. Dinge, die wir heute sagen, heißt das Buch. Und es spielt mal nicht in Berlin, sondern in der ostdeutschen Provinz, in Vorpommern. Dort hat Tobias Wenzel Judith Zander auch getroffen.
Nächste Haltestelle, Rakow.
Es ist das Zentrum des Nichts, das sich kurz in der Berlin auftut und bis Rostock nicht aufhört. Hier liegen die verschwiegenen Orte, nachlässig verschüttet in einer Landschaft zum Übersehen, flach. Ein hässliches Entlein der Welt, über das man besser den Mund hält.
2,5 Kilometer westlich von Krakow liegt ein ebenso unscheinbarer Ort Vorpommerns, Landsdorf. Ein korpulenter Mann im weißen Feinrippunterhemd, die Hose fast bis unter die Achseln gezogen, hakt den Sandstreifen vor seinem Gartenzaun und guckt hoch, verdutzt über den Fremden. Auch Judith Zander ist in diesem Dorf eine Fremde. Als Stipendiatin wohnt die Autorin hier in der Wohnung eines neoklassizistischen Gutshauses. Ein gewaltiges Anwesen mit einem eigenen Wald und einem großen Gartenteich. Judith Zander setzt sich an den Rand des Stegs. Sie hat sich eine blaue Jacke übergezogen. Immer wieder kommt Wind auf und weht über ihre kurzen, blonden Haare hinweg.
Also der Teich war wohl auch total zugemüllt und da lag sogar ein Trabi drin und der musste erst wieder neu ausgepackt werden.
In Judith Zanders Roman »Dinge, die wir heute sagten« erinnert sich eine der Hauptfiguren, Ingrid, daran, wie ein Flugzeug in einen Teich stürzte. Auch der Roman spielt in einem Dorf in Vorpommern. Die alte Anna Hanske, Ingrids Mutter, stirbt. Darüber spricht das ganze Dorf, natürlich auf Plattdeutsch.
Na, was sagst du, Tau, nu ist sie tot. Ja, nu ist sie tot, ich hef dat, de Olsch. Ich hab dat erst gestern in der Zeitung. Wer hat denn, na Peter, nee, ich mein, wer hat sie denn, na Wiedmann. De passt ja, wieso, gehst du hin, wir gehen auch hin, wollen doch mal hören. Wulf doch als hören, wat hei, Montag um 3. Aber ich hef jo gar nichts tun antrecken. Wie, sei denn krank? Nee. Ach, weißt was, ich zieh die dunkelblaue. Dei Popelinjack.
Die Figuren, die Judith Zander entwirft, wirken wie aus dem Leben gegriffen. denn die 1980 in Anklam geborene Autorin beweist nicht nur ein feines Gespür für die Sprache der Menschen in Vorpommern, sondern zugleich für ihre Traumata, die Trostlosigkeit, die sie umgibt, und die Hoffnungen, die sie haben. So entsteht das faszinierende, wenn auch oft beklemmende Panorama eines Dorfes. Ingrid denkt daran zurück, wie sie einst von einem Dorfjungen vergewaltigt und dann schwanger wurde. Und Romy und Ella freuen sich, als der irische Junge Paul vorübergehend ein bisschen Licht in die Dorftristesse bringt. Romy ist eine Grüblerin, wie ihre Autorin Judith Zander.
Es geht bei den einfachsten Entscheidungen schon los, ja, wie im Supermarkt zum Beispiel vor dem Regal stehen und welchen Käse kaufe ich. Das ist ein Entscheidungsproblem und das lässt sich, glaube ich, aber auch nicht mehr abstellen.
Nach dem Abitur verließ Judith Zander Anklam, um in Greifswald Germanistik, Anglistik und Geschichte zu studieren. Aber irgendwie war es das nicht. Ein Freund überredete sie, sich beim Literaturinstitut in Leipzig zu bewerben. Dort wurde sie angenommen und schrieb einen längeren Prosatext über zwei Mädchen in einem Dorf.
Dann träumte ich verrückterweise auch eines Nachts, ich würde einen Roman schreiben. Und das war ein umwerfendes Gefühl, weil ich mir vorher nie vorstellen konnte, überhaupt einen Roman zu schreiben. Das lag eigentlich auch gar nicht in meiner Absicht oder so, weil ich ja eher von den Gedichten herkomme. Und dann habe ich angefangen.
Knapp 500 eng bedruckte Seiten sind dabei herausgekommen. Und obwohl für die Länge nicht viel passiert, bleibt der Roman spannend bis zum Schluss. An jedem ihrer Sätze hat Judith Zander gefeilt, beinahe wie an einem Vers, sagt sie. Als Dichterin hatte sie sich schon einen Namen gemacht. Nun hat sie mit dem Roman »Dinge, die wir heute sagten« bewiesen, dass sie auch die große Form meisterhaft beherrscht und ihre Prosa mit kraftvollen poetischen Bildern anreichern kann. So hat im Roman die Beatles-affine Romy zwei tote Krebse mit den Namen John und Paul. Als der irische Junge Paul, in den Romy verliebt ist, schließlich das Dorf wieder verlässt, begräbt sie ihren Krebs, Paul.
Tobias Wenzel über die Schriftstellerin Judith Zander und ihren Debütroman »Dinge, die wir heute sagten«. Das Buch hat 479 Seiten und ist bei DTV erschienen. Alle Angaben können Sie wie immer auch auf unserer Internetseite nachlesen unter www.dw-world.de/literatur und dort gibt es diese Sendung auch als Podcast. Es lohnt sich übrigens auch mal ein Blick auf die Buchseite dw-world.de/buch. Hier finden Sie weitere Buchbesprechungen und Artikel aus dem literarischen Leben. Das war die Bücherwelt. Ich bin Gabriela Scharf. Machen Sie es gut.